doch recht voll aus der Saal. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, preist seine Liebe Macht, die uns erlöst. Das ist das Wunderbare, das uns der Herr Jesus hinterlassen hat. Wir möchten uns heute über einen Text Gedanken machen. Ich habe letztens aus dem Buch Ruth angefangen und dann nur einen kurzen Abschnitt haben wir da betrachtet oder aus dem Kapitel 1. Und ich möchte nochmal das ganze Kapitel 1 mit uns gemeinsam lesen. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen ins Land von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, der Name der anderen war Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch die beiden Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machte sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zu dem Haus ihrer Mütter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, wie die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim. Denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter. Denn mir geht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um, deine Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlasse und mich von dir abweisen soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie von Ruth von ihr ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen und man fragte: Ist das die Naemi? Sie aber sprach: Nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn nicht Naemi? Da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat. So kehrte Naemi zurück und mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich zum Land Moab, die vom Land Moab abwandte. Und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Soweit das Wort Gottes. Und ja, das Buch Ruth ist eigentlich eine schöne Erzählung mit einem Happy End, so wie wir es doch gerne alle haben. Und es ist auch eine schöne prophetische Geschichte auf den Jesus hin, mit dem Boas danach, der Erlöser. Aber ich möchte eher auf die praktische Seite mich beziehen in der Betrachtung dieser Verse, dieses Buches. Wir sehen das auch zeitlich, wird in diesem Buch der Also praktisch der Inhalt wird nicht zeitgemäß vermittelt, sondern die ersten 10 Jahre werden einfach nur überflogen. Das heißt, sie waren 10 Jahre in Moab. Fertig. Also es ist relativ kurz gehalten und da sind wichtige Dinge, Taten Gottes in diesem Leben dieser Menschen passiert und die werden ausformuliert. Die finden wir dann in diesem Wort und das finde ich so schön. Und ich finde insgesamt vom Buch Ruth, das sollte ja auch wie in unserem Leben auch sein. Es gibt Tage, die sind nicht wichtig. Du musst nicht jedes Detail erzählen von deinem Leben. Aber die Taten Gottes in deinem Leben, die könnten ein bisschen mehr Inhalt bekommen. Und so ist es doch im Buch Ruth, da wo Gott gewirkt hat, scheinbar gewirkt hat, in ein Elend hinein, in eine Situation hinein, die menschlich irgendwie verkorkst war. Das erste Mal haben wir betrachtet diese kurzen Verse, wir sind nur bis Vers 5 gekommen, wo wir gesehen haben, dass diese Familie aus guten Überlegungen, aus guten Gründen, die man menschlich nachvollziehen kann, einfach ausgezogen ist. Da war Not. Dieser Elimelech hat da mit Sicherheit seine Verantwortung gesehen, seine Familie vor dem Hungertod zu schützen. Ja, und so geht es auch vielen von uns vielleicht, dass man denken, in einem Land und Kontinent ist es besser. Wenn Gott uns dahingestellt ist, ist es gut. Wenn nicht, ist es schlecht. Und der Elimelech hat hier rein auf dieser Ebene wohl überlegt, wenn wir auch den Ausgang sehen. Also am Anfang der Verse wird uns so noch nicht gesagt, aber aus den Worten von der Naomi können wir schon herauslesen, dass es wohl eine eigenwillige Entscheidung war, die sie da getroffen haben, einfach ins Land Moab zu gehen. Weil sie hatten keinen Segen Gottes. Gott war nicht mit ihnen in ihrer Sache, so wie es ausging. Und wir sehen, dass auch Gott dann auch eingreift. Und es ist zwar mal hart, wenn Gott da so eingreift und dann auch die Männer alle weg sind und das denkt man echt, das ist übel hart. Muss Gott wirklich so handeln? Er hätte zumindest einen übrig lassen können, den besten von den drei. Sodass sie zumindest noch irgendwo menschliche Absicherung haben, das ist doch hart für die, oder? Und so gibt es auch in unserem Leben und im Leben von Gläubigen Schläge, die wir nicht verstehen. Die sind im ersten Moment einfach nur hart, menschlich, einfach schwer zu überwinden. Und das war mit Sicherheit nicht einfach. Und die Naomi, die besinnt sich wieder auf ihren Gott und überlegt sich, und sie hat gehört von ihrem Volk, sie war im Kontakt mit ihrem Volk, mit Israel, und sie macht sich auf den Weg. Und jetzt kommen wir zu unserer Text, den wir heute etwas näher betrachten möchten, als sie sich so auf den Weg macht mit ihren zwei Schwiegertöchtern, weil ihre Söhne waren tot, ihr Mann war tot. In diesen 10 Jahren hat sie sozusagen ihre komplette Absicherung verloren, wo sie eigentlich Absicherung gesucht hatten, hat sie eben das Gegenteil erhalten. Da sehen wir einfach, dass unsere Entscheidungen, auch wenn sie manchmal so toll sein mögen oder scheinen, wenn sie ohne Gott getroffen werden, kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Vielleicht sehen wir auch in diesem Handeln auch etwas, das Gott mit Gläubigen oft macht. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann ist Gott unser Vater. Und Gott als Vater erzieht seine Kinder. Und ich werde nicht müde zu sagen, es ist immer der edelste Weg oder schönste Weg, wenn wir so wie im Römerbrief steht, lass dich durch die Güte Gottes zur Buße leiten. Denn wenn du das nicht tust, wird Gott weitere Maßnahmen ergreifen, um dich zu erziehen. Nicht um dir deine Sünden zu vergelten, sondern er erzieht seine Kinder. Und das kann auch manchmal menschlich schwere Schläge bedeuten. Er muss dir vielleicht mal einen Menschen wegnehmen, der dir als Stütze galt, weil du dich nicht auf ihn verlassen hast. Das kann Gott auch tun. Und wir werden noch im Weiteren betrachten sehen, es gibt immer diese zwei Ebenen. Es gibt auf der einen Seite diese irdische Ebene, wo wir unsere menschlichen Absicherungen haben, aber es gibt auch in dem Leben eines Christen auch eine geistliche Ebene, die ist auch wichtig. Und sie ist sogar die wichtigere. Und in diesem Spannungsfeld leben wir doch, da die Prioritäten auch richtig zu gewichten. Weil beides brauchen wir ja. Wir brauchen ja Geld zum Leben, wir brauchen eine Arbeitsstelle, wir brauchen alles Mögliche. aber gleichzeitig die Ewigkeit, den Herrn Jesus nicht aus den Augen verlieren. Das ist auch wiederum. Und wie macht man das? Wie geht das? Diese Zweigleisigkeit, die finden wir in der Bibel übrigens ganz, ganz oft, diese Zweigleisigkeit. Ja, wir sehen diese drei Frauen, machen sie auf den Weg, sie gehen Richtung Bethlehem, weil sie haben gehört, Gott hat sein Volk heimgesucht. Also wenn wir das Wort heimsuchen hören, das hört, normalerweise hat das immer mit Strafe zu tun, wenn er sie heimgesucht hat. Und eigentlich ist es ein schönes Wort, aber es ist ein Unterschied zum Gericht. Wenn Gott sein Volk heimsucht, dann sind es oft auch solche Maßnahmen, die hart waren, zum Beispiel auch eine Hungersnot, die hat Gott dann benutzt, um eben sein Volk heimzusuchen, nach Hause zu rufen, wieder zurück zu ihm, zu seinem Vaterherzen. Er benutzt solche Sachen. Das sind Heimsuchungen. Das ist was Positives, vom Ende her betrachtet. Zuerst einmal ist es hart. Aber Gott betrachtet die Dinge immer vom Ende her. Und das können wir Menschen ganz oft nicht. Ich vergleiche das auch gerne mit so Kindern. Also das habe ich echt gut beobachten können mit unseren Kindern, wenn sie immer älter wurden. Die konnten am Anfang nur ihr aktuelles Bedürfnis überblicken. Und mit wachsendem Alter konnten die immer Entscheidungen treffen für längere Abschnitte, immer auf weitere Zeit hin. Aber am Anfang war nur die Entscheidung für einen Tag, am Anfang überhaupt für einen Moment. Und dann konnten sie schon strategisch entscheiden für eine Woche, für einen Monat. Und jetzt werden sie herausgefordert, unsere Kinder Entscheidungen zu treffen fürs Leben. Und so sind auch wir etwas, ja, kurzsichtig im Hinblick auf Gott. Gott kann viel weiter blicken, als wir es können. Und unser Blick ist zeitlich so oft begrenzt und wir sehen nur bis zur gewissen, ja, Wegstrecke unseres Lebens. Wir können es nicht völlig überblicken, wie es ausgeht am Schluss. Unser Gott kann es aber doch. Und das ist das Wunderbare. Weil er ein guter Herr ist und wir dürfen ihm einfach vertrauen. Und das möchte er auch, dass wir uns in seine Hände fallen lassen und nicht einfach selber anfangen zu wursteln, auch wenn es noch so fromm und so toll sich anhört. Sondern, dass wir in der Abhängigkeit mit ihm leben. Ja, jetzt hat sie sich die Naomi eben besonnen und hat gesagt, ich gehe wieder zurück. Und ihre Schwiegertöchter gehen mit ihr mit. Ich möchte kurz mal auch erläutern, auch wenn wir sehen, diese zwei Schwiegertöchter, wie ihr Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter ist. Nur wenn wir das gesellschaftlich so sehen, ist Schwiegermutter nicht unbedingt das beliebteste, der beliebteste Titel, den man so trägt. Ja, weil der Mensch halt ist, wie er ist. Aber hier sehen wir einen Prototyp einer guten Schwiegermutter. Es muss nicht immer so sein, dass die Schwiegermutter die Böse ist. Es muss nicht so sein. Es darf anders sein. Da ist die Naomi uns wirklich ein Vorbild. Sie war wohl eine stille Person, aber sie hat wohl eine sehr, sehr gute Beziehung zu ihren Schwiegertöchtern gehabt. Und wir alle haben unsere Macken, Erwachsene, Alte und Junge. Ja. Und oft setzen wir unseren Maßstab an den anderen an und denken, wie kann man nur? Aber hier sehen wir eine alte, gereifte Frau, die doch in dieser Situation, die nicht so glücklich war, doch ein Segen war für zwei junge Frauen, die heidnischen Herkunft waren, die eigentlich mit dem Gott Israels nichts am Hut hatten, fern vom Volk Gottes, von der Segnung und von allem. Also da war nichts. Aber sie hatten eine gute Beziehung zu ihnen gehabt. Und deshalb gehen sie auch mit ihr mit. Die hätten ja gleich sagen können, okay, geh nur zu deinem Volk, wir bleiben hier, wir haben ja unsere Familie hier, unser Background, unsere Sicherheit ist ja da. Unsere Geschwister, unsere Brüder, unseren Clan, geh du nur in deine Anverwandtschaft. Steht ja auch nicht, dass sie Kinder hatten, also dass da irgendwie noch Hemmnisse wären. Das ist ja immer so eine Schwierigkeit, wenn da solche Dinge auseinandergehen. Ja, was ist mit den Kindern? Aber Sie gehen mit dir erst einmal mit. Und das ist einmal eine sehr schöne Sache. Und die Ruth, die Naomi, die stellt sie vor die Entscheidung. Und ich denke, wir können heute etwas sehen, auch was auf deiner Seite Erziehung ist, wie Erziehung oder wie Vorbildleben geht. Und auf deiner Seite hat es auch eine Botschaft für junge Menschen. Wie gehe ich damit um, mit einer Botschaft von Erwachsenen, von Älteren? Wie gehe ich um mit Botschaft, die ich von Gott bekomme? Was mache ich damit? Wie verarbeite ich das? Wir sehen die Generation von der Naomi, die eben ein gutes Vorbild war für diese zwei Frauen und die irgendwie ihre Schwiegermutter so liebten, dass sie sagt, ich will mit dieser weiterleben. Das ist eine gesegnete, gute Zeit gewesen. Und die war sogar noch besser als die mit ihren moabitischen Leuten. Deshalb ging sie ja mit. Und als die Zeit der Trennung kam, fingen sie sogar an zu weinen. Vielleicht sind sie auch eine Leidensgemeinschaft geworden, dadurch, dass sie die Männer alle verloren haben und zusammengestanden sind und hat sie noch zusammengeschweißt, diese Situation, dass sie zusammengehalten haben durch diese schwere Zeit. Und wir sehen, dass die Naomi nicht sagt, toll, Mädels, ich finde es toll, dass ihr mitkommt. Prima, auf, lasst uns gehen. Macht sie nicht. Sondern sie bleibt stehen irgendwann und sagt, ihr müsst euch entscheiden. Ihr müsst die Entscheidung treffen, wollt ihr wirklich mit mir mitkommen? Ist es wirklich euer Wille? Und als ich das gelesen habe, habe ich an meine Bekehrung gedacht. Da hat mein Vater mir eine ähnliche Frage gestellt. Da habe ich zu ihm gesagt, Vater, ich möchte mich bekehren. Er sagte, wieso willst du dich bekehren? Du bist doch ein feiner Kerl, was hast denn du? Und ich habe gedacht, hä, was will er jetzt von mir? Aber das ist schon so, dass man, wenn man so eine Entscheidung trifft, ist die Gefahr natürlich groß, dass man aus einer Emotionalität, aus einer gewissen Gefühlssituation auch heraus Entscheidungen trifft, auch als Kind vor allem. Ich war damals 11. Da habe ich gesagt, ja, warum magst du das? Und da muss ich meinem Vater erklären, warum ich das will. Weil ihm war das wichtig, warum ich das überhaupt für notwendig halte. Ich meine, ich war in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ich war ein lieber Kerl. Ich war eigentlich ein ganz braves Kind. Also ich war kein Problemkind in der Hinsicht, dass ich da meinen Eltern großen Kummer gemacht hätte. Ich war eher so der ruhige Typ. Also, sag mal so, mich hat noch nie die Polizei mit heimgebracht oder so. Nee, gar nichts. Aber ich musste mich entscheiden, musste ihm erklären, warum ich mich entscheide für den Herrn Jesus. Und ähnlich war es hier bei der Naomi. Auch diese zwei Frauen hat sie vor die Entscheidung gestellt und gesagt, wollt ihr wirklich mitkommen? Ist es wirklich euer Wille? Überlegt es euch doch. Geht zurück zu eurer Verwandtschaft, da habt ihr eure Sicherheit. Und jetzt kommt wieder diese Zweigleisigkeit, von der ich sprach am Anfang. Diese menschliche Sicherheit und die geistliche Sicherheit. Wie sieht's aus? Und wir sehen auch das eine, tatsächlich, sie weinte, sie war natürlich menschlich sehr ergriffen und sie war mit Sicherheit eine tolle Schwiegertochter. Und die menschliche Beziehung hat super gepasst. Aber auf der geistlichen Ebene war sie nicht mehr dabei. Da kehrte sie um. Und das sagt ja auch die Naomi hier zu der Ruth danach, sieh mal deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Das ist das erste Mal, dass sie diese Ebene eben anspricht. Am Anfang hat sie nur gesagt, zu ihrem Volk. Aber das ist in Vers 15 lesen wir da, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Da ist nochmal diese andere Ebene, die geistliche Ebene. Und da sehen wir, dass die Ruth deutlich weiter war als die Orpa. Die Orpa verabschiedete sich und ging, auch wenn es schwer war, unter Schmerzen. Sie hing menschlich sehr an der Naomi. Und das ist auch die Gefahr bei uns Christen, dass wir das alles auf der sehr menschlichen Ebene alles erfahren. Wir müssen Nächstenliebe, das ist wichtig. Übrigens, ich möchte nicht sagen, das ist falsch. Es ist richtig. Aber wenn Christentum nur noch auf der menschlichen Ebene läuft und das Geistliche aus dem Auge verloren wird, dann passiert das, was in den Kirchen heute passiert. Wir werden zum Wohltätigkeitsverein. Wir fangen an und wollen die Welt verändern, gut machen. Es geht nicht mehr um die Ewigkeit, es geht nicht mehr um den ewigen Gott. Der wird dann auch mal auf unsere Ebene herabbezogen und das ist unser Kumpel und den passen wir so an unsere Bedürfnisse, wie man brauchen. Nein, die Ruth war eine ganz andere. Sie war entschlossen. Und die Naomi sehen wir, dass sie auch ein richtiges Plädoyer dafür hält, warum es jetzt unsinnig ist, dass die zwei Frauen jetzt da mit ihr mitgehen. Erklärt ihnen alles, sagt er, selbst Schwagerehe wäre schwierig. Wer weiß, in dem Alter, vielleicht hätte sie gar keine Kinder mehr haben können. Da sagt sie, ja, ihr habt wenig Hoffnung in Israel. Bleibt doch hier. Und sie hat ihnen tatsächlich diese weltliche Sicherheit vor Augen gehalten. Und ich denke, das ist auch wichtig für uns, dass wir, wenn wir uns bekehren, aber auch nachher im Leben entscheiden, was ist uns wichtiger. Die vermeintliche Sicherheit, die wir haben, so, oder ist es wichtig, dass wir mit Gott unterwegs sind? Wir kommen zu zweiten, zu Ruth. Da gibt es etwas mehr zu sagen. Die Ruth, die sagt da ganz deutlich, ich verlasse dich nicht. Hör auf zu reden, es bringt gar nichts. Ich werde nicht umdrehen. Fertig. Egal, was du jetzt sagst, ich bleibe bei dir. Da kommen diese schönen Worte, denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Da sehen wir, dass die Ruth hier von dem Herrn spricht. Nicht von ihren Göttern. Die Götter würden mir hinzufügen, hätte sie so sagen können. Klar, als Moabitin. Aber da sehen wir einfach, dass sie viel mehr verstanden. Dein Gott ist auch mein Gott. Das sind Verse, die hören wir gerne auf so Trauungen. Das sind beliebte Verse, die man, gibt sogar eine Vertonung davon. Gibt es ein Chorlied davon. Das singt man auch gerne bei Trauungen und Hochzeiten. Ja, es sind doch Verse, die ausdrücken die innere Verbundenheit. Und nicht nur auf der sympathischen Ebene, der menschlichen Ebene, sondern auf der geistlichen Ebene. Zu zeigen, ich mag dich nicht nur als Schwiegermutter, sondern dein Gott ist auch mein Gott. Wir haben die gleiche geistliche Grundlage. Und uns trennt nichts. Das ist doch auch für uns als Geschwister etwas, das wir verinnerlichen sollten als Gemeinde. Wir haben alle einen gemeinsamen Gott. Wir haben einen gemeinsamen Erlöser. Wir haben die gleiche Errettung. Wir haben die gleiche geistliche Basis. Das ist viel mehr als nur, wir verstehen uns. Ich mag dich. Das kann sich schnell ändern. Das kennen wir. Dann mag man sich halt nehmen. Und dann hat man halt neue Freunde. Und dann läuft das alles nur noch auf der persönlichen Schiene. Und das war bei Orpa der Fall, haben wir schon gesehen. Aber die war dann weg, als es um das Geistliche ging. Das voll und ganz. Übrigens, ich möchte die Orpa hier noch nicht verurteilen und sie im schlechten Licht darstellen. Ich denke, wenn wir auch diese Entscheidungen sehen, dann sehen wir auch, ich habe mich so ein bisschen reflektiert in der Erziehung, wenn ich auch die Naomi sehe, wir versuchen natürlich unseren Kindern alles weiterzugeben, an Wort Gottes, an Rettung, und zu zeigen, wer Gott ist und so weiter. Und wir sehen immer, der eine entscheidet sich so, der andere entscheidet sich so. Es wäre falsch, wenn wir als Eltern auf die jungen Leute Druck ausüben würden und sagen, du musst dich bekehren und ihnen die Hölle heiß machen und bedrohen und alles Mögliche. Das gibt es natürlich auch. Das ist keine freie Entscheidung. Sondern auch die jungen Leute müssen ganz klar mit dem Blick sehen, will ich, was will ich eigentlich im Leben? Will ich nach Moab oder will ich nach Israel? Wo will ich hin? Und es ist unerheblich, ob du jetzt in einem christlichen Elternhaus groß geworden oder nicht bist. Kinder aus christlichen Elternhaus, das erleben wir leider auch in unserer Familie. Können sie auch sagen, nö, mag mal mit Gott nichts am Hut haben. Ist so. Und dann stehst du einfach da und denkst, was habe ich alles falsch gemacht? Man hinterfragt sich. Aber man muss es irgendwann akzeptieren, dass es einfach so ist, dass junge Menschen erwachsen werden und sie ihre eigene Entscheidung treffen. Und da kommt wieder diese Verantwortlichkeit. Und umso schöner ist es, dass die Ruth sich hier in die richtige Richtung entscheidet. Diesen Weg geht mit der Naomi zum Volk Israel. Und solche Entscheidungen, ja, haben wir auch nicht in der Hand. Da muss Gott an den Herzen wirken. Wir wissen auch nicht, was aus der Orpa geworden ist. Vielleicht hat sie irgendwann mal noch mit Gott wieder angeknüpft. Vielleicht hat dieser Same, der die Naomi hineingesät hat, auch noch was gewirkt. Das lässt die Bibel offen. Hier endet die Geschichte von der Orpa, biblisch betrachtet. Und die von der Ruth beginnt erst. Wir sehen, die Ruth und die Naomi, die gehen. Und es ist so schön zu betrachten, wie auch durch das Leben der Naomi das alles in der Ruth so gewirkt hat, dass sie verstanden hat, worum es geht im Leben, worum wer der richtige Gott ist. Und ich denke auch, unsere Kinder, wenn sie auch herkommen und wir das so Abendmahl feiern oder wenn wir Wort betrachten, es ist wichtig, dass sie auch verstehen, worum geht es eigentlich. Ja. Aber auch zu Hause. Das reicht nicht einfach nur in der Gemeinde. Schlussendlich sind sie dann in Bethlehem angekommen. Und sie sehen die vielen, die durch die schwere Zeit hindurchgegangen waren, durch die Hungersnot hindurchgegangen waren, die hatten auf einmal wieder Segen. Da gab es wieder Ernte. Sie musste irgendwo feststellen, war wohl doch nicht die beste Entscheidung, die wir da getroffen haben. Gott sucht sein Volk schon heim und sorgt für sein Volk. Hätte man vielleicht die Füße etwas stillhalten können. Und auch sehen wir die Naomi, die dann sagt, bah, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, die Bittere. Weil sie sieht auch da einfach das Handeln Gottes in diesem Wirken. Sie hätte ja auch sagen können, ja, war nicht so praktisch, dass wir gegangen sind. Aber da sehen wir, die Naomi ist doch eine geistliche Frau, die auch ihren Dingen des Alltags das Wirken Gottes sieht. Sie hadert auch nicht damit, dass jetzt Gott so hart zu ihr war, aber sie ist sich dessen bewusst, dass eben Gott ihnen eine klare Botschaft gegeben hat, dass sie falsch abgebogen sind. Und sie sagt auch ganz deutlich, ihr Fazit des Ganzen war, voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Und manchmal brauchen wir das auch, dass wir an die Kante kommen, dass wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Dass Gott uns dann wieder groß wird. Und das ist so die Einführungsgeschichte von von einem noch größeren, schönen Erlebnis, das sie noch haben durfte mit ihrer Schwiegertochter Ruth und mit Boas. Das werden wir dann weiterhin betrachten. Und ich denke, so dürfen wir auch zusammenfassend sehen, dass wir als Erwachsene, also das ist die Botschaft für Alte und für Junge dabei in diesem Kapitel, auf der einen Seite für die Alten, dass sie sagen, ja, du hast Einfluss auf die jungen Leute. Durch dein Leben, dadurch, wie du umgehen kannst. Du hast Einfluss darauf, welche Beziehung du zu deinen Schwiegerkindern hast oder auch zu deinen Kindern. Und es ist gut, wenn du eine gute Beziehung hast. Auf der anderen Seite ist auch die Botschaft, du hast keine Garantie, dass alle sich mal so entscheiden, wie du das für richtig hältst. Die müssen sich selber entscheiden. Das sind eigene Persönlichkeiten, du musst das respektieren. Für die Jungen ganz klar eine Botschaft, es reicht nicht einfach, dass du im christlichen Elternhaus groß geworden bist. Das ist nicht die Garantie dafür, dass du auch wirklich errettet und erlöst bist. Sonst kommt der Tag, wo du dich entscheiden musst und sagst, will ich nach Moab oder nach Israel? Wo willst du hin? Willst du mit Gott wandeln? Geht es dir hier um eine schöne Gemeinschaft in der Gemeinde? Das kann auch passieren, dass man sich so wohlfühlt in der Gemeinde, aber innerlich nicht dabei ist. Es gibt einige Gemeindegänger, die dann einfach nur da sind, weil sie sich toll fühlen, weil ja, schöne Gemeinschaft ist. Die sind auf jeden Fall fest dabei, aber die haben nie eine Entscheidung für den Jesus getroffen. Und bei denen ist es so, wenn eine Punkt der Wahrheit kommt, dann sind sie weg. Und da wünsche ich jedem, der jungen Leute, aber auch der, es können auch Erwachsene sein, dass sie das, ja, nicht tun. Und zwar weggehen von dem Herrn. Ja, da fällt mir ein, eine Erinnerung. Mein Vater, der hat mir einmal gezeigt, sagte, wir hatten in Hermannstadt in Rumänien eine große Gemeinde, waren über 200 Leute. Und da gab es auch solche Leute, weil es war eine deutsche Gemeinde und wir waren in Rumänien. Und da waren Kirchen und Gemeinden, waren ein bisschen so wie ein Pool von den Deutschen. Da haben also zusammengefunden. Und da sagte mein Vater, guck mal, der alte Mann, der kommt seit 40 Jahren in die Gemeinde. Der ist immer noch kein Gotteskind. Der will mit Gott nichts zu tun haben. Der fühlt sich einfach nur wohl. Er kommt her. Das ist mir geblieben. Und den Mann, den sehe ich heute noch vor mir. Ich weiß noch, wie er aussah. Der ist auch gestorben. Der hat sich nicht bekehrt. Der war sein Leben lang in der Versammlung. Hat Evangelium gehört. Jeden Sonntag war er da. Hat sogar seinen Stammplatz gehabt. Ich weiß heute noch, wo er saß. Er starb und hat sich nicht bekehrt. So kann es auch gehen. Also eine Botschaft an die, die noch unentschlossen sind, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Du musst ganze Sache machen. Es geht nicht um eine Oberfläche, hier, ich mag dich, wir sind eine tolle Gemeinschaft, sondern sind wir eine geistliche Gemeinschaft. Ist dein Gott auch mein Gott? Kannst du das so sagen, wie die Ruth es gesagt hat zu Naomi? Und dann darf auch Gott alles gut machen. Auch wenn du nachher sagst, boah, es war hart. Wenn Gott dir aber hart drangenommen hat, kannst du daran was Gutes sehen. Kannst du in allem auch, wenn es mal nicht so läuft, auch die Hand Gottes sehen. Ich weiß, ich tue mir auch manchmal schwer damit, wenn es uns dann mal nicht so geht, dann denke ich auch, pff, warum muss das sein? Aber es ist die Hand Gottes und wir müssen uns darunter beugen und wir werden es irgendwann vielleicht verstehen, vielleicht schon auf dieser Erde. Die Ruth, die hat die Gnade, die Ruth und die Naomi hatten die Gnade, dass sie es wirklich noch sehen konnten. Aber ich denke, manche Dinge, die verstehen wir nicht und die werden vielleicht in der Herrlichkeit verstehen vielleicht. Wir haben auch diese Tage uns überlegt, auch mit solchen Dingen wie dieser Verlust dieser Tabitha, die da gestorben ist, das Mädel. Warum? Es gibt keine Antwort darauf. Wir wissen es nicht. Wir werden es nicht verstehen. Es gibt keine vernünftige Antwort auf so eine Frage. Aber Gott hat auch darauf eine Antwort und in der Herrlichkeit werden wir es verstehen. Aber jetzt sind wir einfach so beschränkt und wir verstehen es einfach nicht. Die Hilflosigkeit ist riesig. Und Gott möge uns Gnade schenken, dass wir wirklich auf ihn vertrauen und in den Entscheidungen ihn, ja, ihm die Priorität geben, sodass wir ein Segen sind für andere und dass wir nicht nur Freundschaften sind, sondern dass wir Glaubensgemeinschaft sind. Diese Zweigleisigkeit ist immer wichtig. Es braucht beides. Wie gesagt, diese Zweigleisigkeit kommt sehr oft in der Bibel vor und es gibt Gemeinden, die sind mega geistlich, aber super zerstritten. Das gibt es auch. Und es gibt Leute, die sind super freundlich miteinander, aber da ist die geistliche Tiefe total flach. Gibt es alles. Und da möchte Gott uns davor bewahren, dass wir doch eine Ausgewogenheit auch da haben, zu sagen, ja, wir sind, die Nächstenliebe zu den Geschwistern ist da. Wir wollen für den anderen lieb behandeln. Wir wollen gut miteinander umgehen, weil wir eben diese Liebe vom Herrn Jesus auch empfangen haben und weil wir den gleichen Herrn und Heiland haben. Das möchten wir uns auch immer vor Augen haben. Amen.